Wer ein Krankenhaus betritt, sucht Heilung von Krankheit oder besucht einen Menschen auf dem Weg zur Genesung oder arbeitet dort, taucht ein in die Atmosphäre eines speziellen Orts mit seinen Geräuschen und Gerüchen, seinem Licht und seiner baulichen Gestaltung. Muss man an ein klassisches Krankenhaus denken, wenn man das Klinikum Agatharit bei Miesbach betritt? Nicht unbedingt, so Referentin Nina Lutz.
Was als allererstes auffällt, ist, dass wir einen sehr offenen Eingangsbereich haben, dass wir sehr viel Glas haben, was einfach viel Lichteinfall ermöglicht und dass man nicht das Gefühl hat, man wird eingeengt, sondern man hat ein Gefühl der Offenheit und auch ein Gefühl der Übersicht, dass die Patienten sich zurechtfinden und auch die Besucher. Und was natürlich auch sehr besonders ist, ist unser Wasserlauf hier, der eine schöne Geräuschkulisse bietet, der auch so ein bisschen die Krankenhausgeräusche, die man so typisch wahrnimmt, auch ein bisschen abdämmt und für eine schöne Atmosphäre sorgt.
Glas und Licht, Offenheit und Übersicht, Natur in Form eines Wasserlaufs. Kein Klackern, kein Türenknallen, keine Rollgeräusche von Betten, keine hektischen Aktionen. Den langen Gang, die Magistrale, die durch das Klinikum Agatharit führt, flankiert im Eingangsbereich eine hölzerne Rampe, die sich von links nach rechts und von rechts nach links den Weg ins obere Stockwerk bahnt. Von der Cafeteria im Gang mit der großen Glasfront blickt man auf einen Teich und Pflanzen.
Im Klinikum Agatharit wird das draußen nach drinnen geholt. Man fühlt sich verbunden mit der natürlichen Umgebung des Krankenhauses, das sich mit seiner langen Hauptachse und den einzelnen Klinikbereichen, den Modulen wie Innere Medizin, Geriatrie oder Orthopädie, mit nur wenigen Stockwerken an den Hang schmiegt und immer wieder den Blick auf die Voralpenlandschaft freigibt.
Das Klinikum Agatharit wurde von 1994 bis 1998 gebaut. Geplant hat es das Münchner Architekturbüro Nickel Weller. Es markiert eine neue Ära im Krankenhausbau des 20. Jahrhunderts. Der war zuletzt von technikdominierten Großbauten geprägt. Hochhauskliniken wie etwa die Uniklinik in München-Großhadern. Praktisch, steril, uniform. Architektin Christine Nickel Weller.
Warum war es uniform? Weil man gedacht hat, dass der Zenit der medizinischen Entwicklung erreicht ist. Davon gehe ich aus. Also man hat genau für diesen Punkt gebaut. Für die Erkenntnisse zwischen 70, 80 bis 85 ungefähr. Ja. Und man hat nie gedacht, dass die Radiologie in den OP einzieht. Also da sind wir heute.
Radiologie, Sonographie, MRT, digitale Medizin, Robotik. Die technische Entwicklung in der Medizin ist nicht stehen geblieben. Sie schritt und schreitet unaufhaltsam voran. Mit Folgen für das Krankenhaus und die Menschen, die darin arbeiten und die, die darin gesund werden sollen.
Wenn Sie heute gerade in Großhadern in die Radiologie kommen, die wartet über. Also so eng ist es da. Also die braucht Luft. Und das ist in diesen Gebäuden nicht möglich. Sie haben natürlich schon über die Hochhausscheibe ein klar begrenztes Baufeld, da geht nichts mehr. Wir hatten drei Bettzimmer in jener Zeit. Wenn Sie die auf das heute noch übliche zwei Bettzimmer reduzieren, haben Sie zu wenig Betten für eine Pflegestation. Sie können nicht koppeln, Sie können nichts ändern. Sie haben genau eine Art von Funktion in einem Bereich. Ja. Und das funktioniert nicht mehr.
Fast jeder kennt Großkliniken wie das Klinikum Großhadern oder war schon einmal Patient dort. Erbaut zwischen 1967 und 1977, Sichtbeton. Glatte Fronten, ein Riegel in der Landschaft, kühl, technokratisch. Damals eine der größten Unikliniken in Deutschland und Europa. Oder das Zentralklinikum Augsburg, heute Uniklinikum. Erbaut zwischen 1974 und 1982. Vier Flügel, jeweils über 10 Stockwerke hoch, weithin sichtbar in der Landschaft. 23 Kliniken, 6 Institute, 7.400 Mitarbeitende, 1.140 Ärzte und Ärztinnen und 3.000 Pflegende. 1.741 Betten, höchste Versorgungsstufe.
Beeindruckende Zahlen, imposante Bauwerke, groß, unübersehbar, technisch gesehen das Beste ihrer Zeit. Doch wo bleibt der Mensch? Wer hat sich nicht schon einmal verlaufen in den unendlichen Gängen und Stockwerken dieser Häuser? Wer fühlte sich nicht eingeschüchtert, allein schon beim Anblick, beim Betreten dieser Großkliniken? Dieser Typ Krankenhaus ist wohl ein Auslaufmodell. Beide Unikliniken, Großhadern und Augsburg, werden abgerissen und neu gebaut. Sie sind in die Jahre gekommen, offenbar auch der reine Technikoptimismus ihrer Bauzeit.
Schon in den 1960er Jahren gab es einen Bewusstseinswandel im Krankenhausbau, sagt die Architektin Birgit Dietz. Stichwort Humanisierung. Der Mensch sollte wieder in den Mittelpunkt der medizinischen Versorgung rücken, gerade in den großen Kliniken. Auf die Frage, wie fühlen Sie sich im Krankenhaus, gab es schon damals in Allensbach-Umfragen Rückmeldungen von Patienten, die ähnlich dem heutigen sind. Birgit Dietz.
Zum Beispiel, man hat Angst, man kann sich nicht wehren. Es ist endloses Warten. Die Architektur ist kalt und nüchtern eingerichtet. Also ganz viele Themen, die man damals schon hatte, sind auch bis in die 70er Jahre in diesen Allensbach-Umfragen immer wieder auch dokumentiert. Und ja, das sind die Themen, die wir jetzt natürlich auch leider immer wieder noch haben, weil wenn Sie gucken, zum Beispiel Klinikum Großhadern oder sowas, die sind natürlich auch in die Jahre gekommen. Man baut heute Krankenhäuser tatsächlich anders.
Birgit Dietz engagiert sich im Vorstand des Verbandes für Krankenhausbau und Gesundheitswesen, forscht seit langem zu menschenfreundlicher Architektur in den Kliniken. In der Ausstellung »Das kranke Haus« 2023 in der Münchner Pinakothek der Moderne zu sehen, befragte sie mit ihren Studierenden die Besucher zu ihren Bedürfnissen in einem Krankenhaus. Viele der Antworten, die auf Poster geschrieben wurden, drücken auch Wünsche aus, für die Architekten erstmal nicht zuständig sind.
Wir wünschen uns mehr Personal und Personal hilft uns unglaublich beim Gesundwerden. Die Kommunikation muss sich ändern. Patienten muss man zuhören. Man muss sie ausreden lassen und ernst nehmen. Ein anderer schreibt ganz einfach eine Aussicht in Natur, in Berge. Was uns da aufgefallen ist, dass sehr viel Negatives über das Essen beschrieben worden ist. Und natürlich ist es auch ein Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Menschen oder einen Patienten mit einer Allergie denke. Denn das ist anscheinend in Krankenhäusern auch immer noch schwierig, auf bestimmte Allergien zu achten.
Menschen auf dem Weg der Genesung wollen sich ernst genommen, geborgen und sicher fühlen. Dazu gehört auch eine gute Orientierung, sagt Birgit Dietz. Patienten müssten wissen, wo im Krankenhaus sie sich befinden, brauchen ein Haus mit menschlichem Maßstab, mit Blickverbindungen und Schutz vor möglichen Stürzen und Verletzungen. Ein weiterer wichtiger Baustein fürs Wohlfühlen ist die Akustik. Lärm auf dem Flur, Türen schlagen, laute Klimaanlagen kosten Genesenden im Krankenhaus, aber auch den Mitarbeitenden viele Nerven.
Es geht um schalldämmende Türen, Wände, Decken. Wir verbauen schallabsorbierende Materialien wie Akustikunterdecken oder Schallabsorber an der Wand, die als Bild getarnt auch optisch angenehm wirken können. Und im Bad fließen wir bis zur Decke, um die schallharten Materialien zu reduzieren.
Auch auf das Licht in den Zimmern, Fluren und Gängen müsse man beim Bau eines Krankenhauses achten. Wenn Architektur heilen helfen soll, so die Architektin, muss man fragen, wie viel Kunstlicht ist nötig, wie viel natürliches Licht ist möglich. Natürliches Licht im Raum oder bei einem Spaziergang im Garten unterstütze den Tag-Nacht-Rhythmus, sorge für Wohlbefinden.
Wegbereiter einer Healing Architecture, also einer Architektur, die heilen hilft, war eine Studie aus den USA in den 1980er Jahren. Zwei Gruppen von Patienten wurden verglichen, die im Krankenhaus nach identischen Operationen durch ihre Zimmerfenster entweder auf einen Park mit Bäumen oder auf eine Betonmauer sehen konnten. Patienten, die auf den Park sehen konnten, benötigten deutlich weniger Schmerzmittel, litten seltener an Depressionen und konnten im Schnitt einen Tag früher nach Hause entlassen werden als Patienten der Vergleichsgruppe, so das Ergebnis. In der Folge gab es eine Reihe von weiteren Studien zu dem Thema.
Inzwischen stehen Krankenhäuser vor neuen Herausforderungen. So hat die Corona-Pandemie gezeigt, wie baulich ungeeignet viele Krankenhäuser für die Bekämpfung einer Pandemie sind. Dazu brauche es separate Zugänge von außen, nicht wie sonst üblich einen zentralen Zugang für alle, Personal, Besucher und Kranke. Mehr Einzelzimmer und die Möglichkeit, einzelne Bereiche nach Bedarf vom normalen Krankenhausbetrieb zu isolieren.
Dann geht es um Isolierstationen, vielleicht in der Richtung, wie wir sie früher schon mal gehabt haben, wie noch TBC ein Thema war, dass da Schleusen sind, aber dass auch ein Balkon vor den Türen ist, also vor den Zimmern ist, dass man einfach auch raustreten könnte und ein bisschen Frischluft bzw. Sonne abkriegt. Das sind die Zugangssituationen, die man nochmal anschauen müsste, eben Schleusen, Quarantänezonen und vor allem eben diese Einzelzimmermöglichkeit, die ist, die am schnellsten dann auch durchschlagende Wirkung entfalten kann.
Immer wichtiger beim Bau neuer Krankenhäuser sind auch die hygienischen Anforderungen, die Baumaterialien erfüllen sollten. Denn Jahr für Jahr erkranken 500.000 Menschen an einer Krankenhausinfektion. Circa 10.000 Menschen jährlich sterben in Deutschland daran. Durch den jahrzehntelangen Einsatz von Antibiotika sind mittlerweile sehr viele Erreger resistent, etwa gegen Antibiotika bei einer Lungenentzündung.
Entsprechende Materialien könnten helfen, die Übertragungsketten zu stoppen, so Architektin Birgit Dietz. Oberflächen müssen über ihren gesamten Lebenszyklus leicht zu reinigen sein, mechanischen Beanspruchungen standhalten, auch Chemikalien, Reinigungsmitteln. Neuere Forschungen zeigten, bis zu einem Drittel aller Infektionen in Krankenhäusern könnten durch bessere Materialien verhindert werden.
Auch auf die Probleme und Krankheiten einer alternden Gesellschaft müssen moderne Krankenhäuser zunehmend reagieren. Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums leben in Deutschland rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenz. Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl der Betroffenen voraussichtlich auf 2,8 Millionen steigen. Über die Hälfte der Menschen in Krankenhäusern ist aktuell über 65 Jahre alt. Fast 40% von ihnen leiden an kognitiven Störungen und Demenz. Dafür brauche es keine eigene Architektur, so Birgit Dietz. Doch die Krankenhäuser müssten mehr Orientierung bieten, farbliche Kontraste schaffen. Etwa in Bad und Toilette, wo die Sturzgefahr für demente Menschen besonders groß ist.
Wenn Sie sich so ein Bad weiß in weiß vorstellen, Sie haben keinen Kontrast. Es gibt zwar netterweise eine Aufstehhilfe oder ähnliches, aber Sie finden diese weiße Stange auf der weißen Fliese nicht, einfach nur, weil Sie es nicht sehen. Sie finden den Weg nach draußen aus dem Bad nicht, weil die weiße Tür auf der weißen Wand schlicht nicht zu erkennen ist. Sie können nicht spülen, weil der weiße Knopf auf der weißen Wand einfach auch nicht zu finden ist. Das heißt, da gibt's eine ganze Menge an Themen, wo ich sage, Mensch, das schadet anderen Patienten auch nicht. Lass uns das doch im ganzen Krankenhaus realisieren.
Schauen wir noch einmal ins Klinikum Agatha Ried, fertiggestellt 1998. Die moderne Akutklinik wird erschlossen über eine zentrale Linie, die Magistrale. Von ihr weg führen die einzelnen Module, 11 Fachabteilungen von Darmkrebszentrum, Schulter- und Ellenbogenklinik, Traumazentrum bis zu Geriatrie und Psychiatrie. Die Intensivmedizin ist im hinteren Teil an den Hang gelagert. Weitere Module sind auf der anderen Seite der Magistrale. Nie höher als 3 Stockwerke, stets mit Lichthöfen. Die Patientenzimmer gehen nach außen.
Bei unserer Führung mit Architekt Arndt Sänger und Referentin Nina Lutz haben wir den hellen Eingangsbereich verlassen, sind vorbei an einer Cafeteria, haben den fast kreisrunden Andachtsraum betreten, der mit viel Holz und Licht von oben die nötige Wärme für Trost und erholsame Gedanken bietet. An einer Sitzgruppe, ein paar Schritte weiter, können Angehörige und Patienten ausruhen, sich treffen, miteinander reden.
In den Fluren gibt es viel Tageslicht. Die großen Fenster gehen bis zum Boden. Man blickt in grüne Innenhöfe mit Schilf, Sträuchern, einem Kirschbaum. Die Magistrale ist Verteiler und bietet Aufenthaltsbereiche, so Architekt Arndt Sänger. Sie geht weit über das Funktionale hinaus, eröffnet Kommunikation.
Mit der Kommunikation auch wieder so ein bisschen aus dem Krankenhaus rauskommen, in die normale gelebte Umwelt, dass man Kontakt mit Nachbarn und so weiter pflegen kann. Hier halt den Zimmernachbarn im öffentlichen Aufenthaltsbereich.
Also das werden Sie auch gleich sehen, dass auch in diesen einzelnen Kuben mit viel Glas und offenen Materialien gearbeitet wird, damit man keine Isolation verspürt, dass man das Personal sehen kann, dass man Besucher sehen kann, dass man Leben auf den Gängen wahrnimmt und dass man nicht total isoliert auf seiner Station oder in seinem Zimmer liegt.
Die Kuben, die einzelnen Stationen in den Modulen, haben je einen zentralen Lichthof, um den sich die Zimmer und der Stützpunkt des Personals gruppieren. Um den Lichthof kann man herumlaufen oder sich dort aufhalten. Wer aus dem Zimmer tritt, hat Blickkontakt mit Patienten und Personal. Man sei nie allein und fühle sich behütet, so der Architekt. Die Patientenzimmer sind Zweierzimmer und bieten dennoch Privatheit.
Also die Betten stehen nicht wie sonst im Krankenhaus nebeneinander, sondern eines steht hier und das andere steht gegenüber auf der anderen Seite. Und durch die Raumkonfiguration hat jeder für sich einen eigenen Bereich. Die können miteinander kommunizieren durch das schräg Gegenüberstellen von den Betten und jeder hat diesen Blick nach draußen. Der Wintergarten, in den Sie schauen, also die Hälfte der Fassade wird über den Wintergarten definiert, verglast von oben bis unten und die zweite Hälfte über ein Fenster direkt nach draußen. Das heißt, Sie haben frische Luft zum einen oder vortemperierte Luft über den Wintergarten. Das vermittelt so was ein bisschen wie zu Hause im weitesten Sinne. Also, dass man in einem Wohnbereich sich befindet und nicht in einem Krankenhaus. Und das ist dieser halt heilungsunterstützende Aspekt, der halt hier in dem Vordergrund stand bei der Konzeption dieses Krankenhauses.
Architektur, die heilen hilft? Vieles davon ist im Klinikum Agatha Ried bereits realisiert. Doch die Entwicklung im Krankenhausbau geht weiter. Entsprechend dem medizinisch-technischen Fortschritt, Pandemien und neuen Krankheiten, Personalmangel und Kostendruck. Auch müssen viele Kliniken fit gemacht werden für den Klimawandel, Hitze, extremes Wetter.
Ein Krankenhaus sei eben keine Maschine, sagt Architektin Christine Nickel-Weller. Über 15 Jahre hatte sie die Professur für Gesundheitsbauten an der TU Berlin inne, hat den Begriff Healing Architecture, also Architektur, die heilen hilft, maßgeblich geprägt. Im Mittelpunkt jedes Krankenhauses, ob Alt- oder Neubau, sollte der Mensch sein, der krank ist und dort Heilung, Genesung sucht, so Christine Nickel-Weller.
Kranke und Genesende wollen ihre Autonomie behalten können, Orientierung und Selbstständigkeit erleben. Und nicht Entmündigung. Gute Krankenhausarchitektur kann dafür sorgen. Auch Rückzugsorte schaffen, das Innen und Außen zusammenbringen, Privatheit ermöglichen. Dafür braucht es mehr Einzelzimmer. Und dazu abgetrennte Bereiche und eine Erschließung, die das Ausbreiten von Infektionen verhindert. Die Architektin spricht von künftigen Krankenhäusern als Exzellenzzentren.
Die Exzellenzzentren müssen die anderen mitbedienen. Da muss der Chirurg Spezialist auf irgendeinem Gebiet, nicht nur in diesem einen Haus, sondern im anderen mit operieren, um eben diese Exzellenz wirklich überall hinzutragen. Dann kann ich dieses hohe Niveau der Gesundheitsversorgung bei uns halten. Und ich muss dann in den Quartieren natürlich also kleine Anlaufpunkte im FAZ oder dergleichen haben, die aber auch über ein bestimmtes Niveau verfügen müssen.
Im Schnitt 10 Jahre dauert es vom Entwurf über die Genehmigung, den Bau bis zum fertigen Krankenhaus. An die 60 Jahre kann es die zeitgemäßen Anforderungen erfüllen. Derzeit entstehen in Bayern, in Deutschland, in ganz Europa viele neue Krankenhäuser. Es kommt eine neue Generation mit einer Architektur, die heilen hilft und für künftige Herausforderungen gewappnet ist. Etwa in Memmingen. Dort soll der rund 500 Millionen Euro teure Neubau des Klinikums 2029 in Betrieb gehen.
Laut Plan sollen in dem Neubau medizinische Bereiche, die interdisziplinär zusammenarbeiten, auch räumlich nah beieinander liegen. Auf den knapp 35.000 Quadratmetern Nutzfläche mit 480 stationären Betten in Ein- und Zweibettzimmern soll eine Wohlfühlatmosphäre für Patienten und Mitarbeiter entstehen. Es gibt eine Pandemiestation mit 28 Betten, mit separatem Zugang und eigenem Aufzug. Und Pufferflächen für den Fall, dass Operationssäle und Funktionsräume erweitert werden müssen.
Auch das Kantonsspital in Baden bei Zürich gehört bereits zu einer neuen Generation von Krankenhäusern. Anfang 2025 wurde es eröffnet. 360 Betten, die komplette Versorgung. Im Fokus des zentralen Baus, geplant ab 2015, die Lebenswelt und die Arbeitswelt Krankenhaus.
Wir haben alle Betten nach außen, also demokratisch, alle Betten schauen nach außen und die Erschließungen sind von innen und in diesen inneren Bereichen gibt's dann eben die Arbeitswelten, auch wieder die Welt der Ärzte und dann die Versorgungswelt. Das hat eben erstmalig, nicht mehr nur gerade Flures, hat innen eine Vielzahl von Höfen, die aber immer mit einer Biegung versehen sind. In den Bettenhäusern sind 6 unterschiedliche Hoftypen, auch unterschiedlich bepflanzt, die Licht bis in die Untergeschosse bringen, unten enger, nach oben sich weiten.
Viel Licht, viel Grün, Gänge und Höfe, die Orientierung schaffen, zum Verweilen einladen und Kommunikation ermöglichen, die eine Perspektive in die Welt da draußen bieten, wohin sich jede und jeder Genesende sehnt. Ferner brauche es mehr Privatsphäre und Schutz vor Ansteckungen durch Einzelzimmer für die Patienten. Auch das Personal soll sich wohlfühlen, gerne sein Krankenhaus betreten.
Dazu eine exzellente medizinische Versorgung, räumlich gut angeordnet, mit kurzen Wegen, Verbindungen und Trennmöglichkeiten. Variabel für aktuelle und neue Herausforderungen, die, Stichwort Pandemie, mit Sicherheit kommen werden.
Festigkeit, Nützlichkeit, Schönheit. Diese 3 Kriterien guter Architektur hat bereits vor 2000 Jahren der römische Architekt und Baumeister Vitruv postuliert. Ein Bauwerk habe gut gebaut und stabil zu sein. Es solle den Nutzern dienen und auch schön sein. Dass gute Architektur im Fall eines Krankenhauses auch die Heilung unterstützen kann, hat bislang noch keiner ernsthaft verlangt. Die beiden Architektinnen Birgit Dietz und Christine Nickel-Weller formulieren es so.
Dass wir das versuchen, dass wir es bestmöglich machen. Ich hoffe einfach, dass wir in 5 Jahren, in 10 Jahren dann sagen können, schaut her, so haben wir es erreicht, so haben wir es gemacht. Und wir haben Krankenhäuser, die vielleicht nicht heilen, aber die unterstützende Architektur für die Heilung anbieten, gebaut.
Also per se kann Architektur überhaupt nicht heilen, das ist ja völlig klar. Aber es kann helfen, gesund zu werden. Das ist ganz was anderes.
Werner Bader nahm uns mit auf die Suche nach Architektur, die heilen hilft. Viele weitere Radio-Wissen-Beiträge rund um Architektur und Medizin stehen Ihnen in der ARD-Audiothek zur Verfügung und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir haben Ihnen eine kleine Auswahl an Sendungen zusammengestellt. Die Links zu diesen Hörtipps finden Sie in den Shownotes.
Treten Sie ab, Mr. Holmes, sonst werden Sie zertreten.
Die Chronik des Dr. Watson. 6 spannende Fälle mit Sherlock Holmes, dem weltberühmten Meisterdetektiv aus der Londoner Baker Street.
Watson.
Ja?
Du wirst jetzt mit mir ein Doppelspiel gegen den gefährlichsten Schurken und die mächtigste Verbrecherorganisation in ganz Europa spielen.
Moriarty ist also ein Verbrecher.
Falls es mir gelingen sollte, mein lieber Watson, die menschliche Gesellschaft von diesem Schurken zu befreien, so würde ich das als den Höhepunkt meiner Karriere ansehen.
Sherlock Holmes im Zweikampf mit einem Endgegner, der ganz Europa terrorisiert.
Ich kenne Ihr Spiel, Holmes. Falls es Ihnen tatsächlich gelingen sollte, mich zu vernichten, so können Sie versichert sein, dass Ihnen dasselbe widerfahren wird.
Der Fall ist durchaus nicht uninteressant. Ich werde mir das Ganze mal näher ansehen. Aber bitte noch ein paar Fakten.
Merkwürdige Todesfälle, eigenartige Rituale, ausländische Agenten, wahnsinnige Adlige und unheimliche Vorgänge. Die Chronik des Dr. Watson. Alle 6 Folgen im Podcast Sherlock Holmes, Krimi-Hörspiel-Klassiker nach Sir Arthur Conan Doyle. Jetzt exklusiv in der ARD-Audiothek. Gleich abonnieren und nichts verpassen.
Großartig, deine Chronik, mein lieber Watson. Jeder Satz hat mich tief ergriffen.